Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Ute Reckers ist am Mikrofon. Schönen guten Tag. Und das sind unsere Themen heute. Es gibt mal wieder Streit um Müll aus einem Atomkraftwerk. Wohin mit den radioaktiven Überresten vom Rückbau des AKW Biblis in Hessen? Das fragen wir in dieser Sendung. Außerdem sprechen wir über nachhaltiges Bauen. Stroh als Baumaterial wurde ja gern im Mittelalter verwendet bei den Fachwerkhäusern. Jetzt wird es wiederentdeckt. Und die Knicks, also Wallhecken zwischen landwirtschaftlichen Flächen in Norddeutschland, sollen besonders geschützt werden. Wir schauen nach Schleswig-Holstein. Im Zuge der Energiekrise ist ja auch die Debatte um die Atomkraft wieder aufgeflammt, wobei immer auch zu bedenken ist, wohin mit dem Atommüll. Einen Konflikt rund um radioaktiven Abfall gibt es auch in Hessen. Der Abfall aus dem Rückbau des Atomkraftwerks Biblis soll nämlich auf einer Deponie im Nachbarlandkreis gelagert werden. Die hessische Umweltministerin Priska Hinz hatte schon im Januar mitgeteilt, dass keine andere von 260 angefragten Deponien bundesweit bereit sei, den Kraftwerksmüll zu entsorgen. Vorgestern gab es nun eine erste große Bürgerversammlung in Büttelborn, so heißt der Nachbarort, wo sich der Widerstand gegen die Pläne bildet. Ludger Fittgau berichtet.
Wenn ich jetzt hierher gekommen wäre und hätte sie nicht gekannt, mir wäre im Leben nicht aufgefallen, dass sie eine grüne Ministerin sind.
Eine Besucherin der Bürgerversammlung in der südhessischen Gemeinde Büttelborn. Sie kritisiert Priska Hinz, die grüne Umweltministerin Hessens. Die Reaktion des Publikums macht deutlich, die Ministerin hat an diesem Abend einen schweren Stand. Denn sie versucht, den rund 500 Menschen im Saal klarzumachen, warum nun auf der Mülldeponie am östlichen Ortsrand 3200 Tonnen radioaktiv belasteter Bauschutt aus dem stillgelegten Atomkraftwerk Biblis gelagert werden soll. Der Abfall aus Biblis, der hier auf die Halde kommen soll, sei wirklich nur noch geringfügig radioaktiv belastet, versuchte Priska Hinz der in weiten Teilen misstrauischen Versammlung zu erklären. Aber er habe eben noch eine Restbelastung.
Und damit die Bevölkerung auch vor diesem ganz besonders geschützt ist, soll dieser Abfall auf eine Deponie, wo er abgekapselt wird, und keine Bevölkerung zu Schaden kommen kann und wo die verbliebene Radioaktivität von höchstens durchschnittlich 10 Mikrosievert pro Jahr zerfallen kann.
10 Mikrosievert, das sei nur ein Bruchteil der natürlichen Strahlenbelastung in Deutschland, der im Bereich von 2100 Mikrosievert pro Jahr liege und der jede Person ausgesetzt sei. So lautet das Argument des hessischen Umweltministeriums, das ist die Landesbehörde, die für Strahlenschutz zuständig ist. Doch in Büttelborn hat sich ein breites Bündnis gegen die Deponierung des Bauschutts aus dem seit rund 10 Jahren stillgelegten AKW Biblis gebildet. Armin Hanus ist der Sprecher der Bürgerinitiative, die unter anderem von den Umweltverbänden BUND und NABU unterstützt wird. Es sei umstritten, ob dieser offiziell schwach radioaktive Abfall wirklich gesundheitsschädlich sei oder nicht, so Armin Hanus.
260 Deponien haben das abgelehnt in der Bundesrepublik, mit gutem Grund. Und wir haben ja als Alternative vorgeschlagen, es soll einfach dort bleiben, wo es ist. Weil das Kernkraftwerk in Biblis beispielsweise war ja ein sicherer Standort für Kernkraft aktiv. Also muss er auch sicher genug für Kernkraft passiv sein.
Doch auf dem Gelände sei nicht genug Platz. So argumentierte gestern bei der Bürgerversammlung in Büttelborn Ralf Stüwe. Er leitet beim Kraftwerksbetreiber RWE den Rückbau der Atomanlage am Rhein in Südhessen.
Wie baut man überhaupt so ein Kernkraftwerk zurück? Da muss man sich ja mal fragen, wie gehen wir da vor? Und das ist halt ein Prozess. Wir fangen von innen nach außen an und innen werden halt Räume geschaffen, freigelegt und die Fabrik wird aufgebaut. Eine Fabrik, die dann imstande ist, die produzierten Stoffe zu bearbeiten und zu behandeln. Und anschließend werden diese Stoffe dann der Freigabe zugeführt. Um so einen Aufbau zu gewährleisten und erstmal Platz zu schaffen, nutzen wir die Möglichkeit, auf dem Anlagengelände diese Stoffe zu lagern. Aber diese Lagerkapazitäten sind einfach endlich und wir brauchen dann Abflüsse.
Das sahen auch die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bürgerversammlung ein. Dennoch sollen diese Abflüsse von Abfallmaterial aus dem Atomkraftwerk nicht auf ihre Deponie. Der Büttelborner Bürgermeister Markus Meckel, SPD, hält das vor allem mit Blick auf die Nachbargemeinde Biblis für ungerecht, die jahrzehntelang wirtschaftlich vom Kraftwerk profitiert habe. Und der Nachbarlandkreis Bergstraße, in dem das AKW liegt, habe mehr als ein Jahrzehnt Zeit gehabt, um einen geeigneten Deponiestandort für den Rückbau des Atommeilers zu finden. Doch diese Zeit habe er einfach verstreichen lassen.
Warum sucht man nicht eine Fläche im Kreis Bergstraße? Und jetzt komme ich zur Gerechtigkeit. Der Kreis Bergstraße insbesondere, ich bin semi-talentierter Fußballer. Ja. Wir haben oft in Biblis gespielt. Da fehlt es an gar nichts an dieser Sportstätte. Das ist akkurat. Eine super Tatanbahn, ein top gepflegter Rasen, eine Sportstätte, wie man sich wünscht, sag ich mal, ja. Und Biblis hat jahrzehntelang unheimlich hohe Gewerbesteuereinnahmen gehabt. Die Gewinne, ja. Das ist der alte Spruch, die Gewinne privatisiert man und die Verluste, in dem Fall die Abfälle, sozialisiert man und die soll jetzt dann Büttelborn aufnehmen. Das ist irgendwo von meinem Gerechtigkeitsempfinden her nicht einzusehen und das ist nicht in Ordnung, schlicht und ergreifend.
Das sieht auch der Sozialdemokrat Thomas Wilso, der Landrat des Kreises Groß-Gerau, in dem die Deponie liegt. Er kündigt vor allem juristischen Widerstand gegen die Entscheidung der beide von grünen Politikerinnen geführten Behörden Regierungspräsidium Darmstadt und Umweltministerium Wiesbaden für die Deponie Büttelborn an.
Ich bin jetzt nicht sehr hoffnungsvoll, dass unseren Argumenten Rechnung getragen wird, aber danach werden wir alle rechtlichen Schritte, die uns zur Verfügung stehen, ausschöpfen, um dafür zu sorgen, dafür zu kämpfen, dass dieser Abfall nicht nach Büttelborn kommt.
Wie können wir klimafreundlicher leben und wirtschaften? Diese Frage durchzieht fast alle unsere Lebensbereiche und sie stellt sich nicht nur bei der energetischen Sanierung von Gebäuden, sondern auch beim Neubau von Gebäuden und bei den Baumaterialien. Ein ganz simpler, sehr alter Baustoff, der im Zuge des neuen Klimabewusstseins eine Renaissance erleben könnte, ist Stroh. Wir kennen Stroh als Füllmaterial, zum Beispiel bei Fachwerkhäusern. Heute versuchen einige Baufirmen, Häuser mit Strohballen zu bauen. Meine Kollegin Nathalie Putsche hat sich in Kassel in der Neubausiedlung zum Feldlager umgeschaut.
Das haben wir offen gelassen, wird auch offen bleiben.
Zeigt Architekt Christoph Hanay eine etwa DIN A4 große, unverputzte Stelle in der Wand. Man kann direkt auf Stroh schauen.
Damit man es auch anfassen kann und damit man auch sieht, wie es gemacht ist mit den Holzständern. Stroh, hier sieht man die Ähren noch. Wir gehen jetzt mal außen an der Strohwand entlang.
Noch befindet sich das Mehrfamilienhaus im Rohbau. Die strohgedämmten Wände sind verputzt, das Dach ist drauf, Fenster und Türen fehlen noch.
Und wir haben für diesen ersten Bauabschnitt von insgesamt 3 Bauabschnitten, die wir erstellen, beschlossen, nur das Dachgeschoss mit Stroh zu bauen. Unser Neuland ist, dass wir den sozialen Wohnungsbau damit machen wollen. Das Ganze evaluieren wir gerade und versuchen, aus den Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, eine Konzeption zu stricken, mit der wir so wirtschaftlich die nächsten beiden Mehrfamilienhäuser bauen können, dass wir dort eben sozialen Wohnungsbau komplett in Strohballenbauweise machen.
Die Gebäude, die hier entstehen, mit knapp 50 Wohnungen, sind ein Modellprojekt der Stadt Kassel zusammen mit dem Genossenschaftswohnprojekt Kassel im Wandel. Menschen mit ausreichend und sehr wenig Geld sollen hier künftig zusammen wohnen.
Es ist eine sehr handwerkliche Arbeit und es gibt den Beruf des Strohballenbauers als solches nicht.
Das macht den Strohballenbau auch teilweise teuer. Während das Material preiswert ist, kostet die Handarbeit. Doch Bauen mit Stroh bedeutet zu experimentieren und auf Erfahrungswerte zu bauen.
Das Stroh, dann eine Lage Lehmputz. Und das hier ist die Tragkonstruktion, in der die Strohballen eingefasst sind.
Irgendwann fiel der Entschluss, mit vorgefertigten Bauteilen zu arbeiten.
Wir haben Kompromisse gemacht, wir haben auf Stroh zurückgegriffen, was letztlich aus Polen gekommen ist. Dann war die Herausforderung, vor Ort Firmen zu finden, die ein Angebot dafür machen, diese Elemente einzubauen. Das Problem ist, die Zimmerleute arbeiten natürlich lieber mit ihren eigenen Materialien, mit ihrem eigenen Holz, mit ihren eigenen Maschinen. Und wir können auch, wenn wir für die öffentliche Hand bauen, nicht einfach Firmen aussuchen, mit denen wir zusammenarbeiten, sondern wir müssen ja öffentlich ausschreiben.
Wenn künftig der Landwirt aus der Nachbarschaft die Strohballen liefern und diese dann direkt einbauen könnten, wäre die Ökobilanz perfekt.
Also wir haben so viel in den letzten Jahren Energie da reingesteckt, zu gucken, wie viel verbrauchen unsere Häuser, aber nicht, wie viel hat dieses Material in seiner Herstellung schon verbraucht. Und gerade bei diesem CO2-Thema kommt noch dazu, wie viel CO2 hat dieses Material im Wachstum gebunden. Und wir haben teilweise beim Beton haben wir unglaubliche Kosten, was den CO2-Aufwand angeht, dieses herzustellen. Und das alles haben wir beim Stroh nicht.
Also das Raumklima ist einfach ein ganz anderes, als wenn jetzt Beton oder andere Wände da sind. Ne?
Eva-Maria Gent ist Mitbegründerin des Projekts Kassel im Wandel und freut sich auf das Frühjahr, wenn das Gebäude und ihre 45 Quadratmeter Wohnung fertig werden. Seit einem Urlaub in Portugal ist sie begeistert vom Baumaterial Stroh.
Ich habe das irgendwann mal kennengelernt in Tamera, die auch mit Stroh und Lehm gebaut haben und habe mich so wohl gefühlt und so gut geschlafen, also wie sonst nirgendwo anders.
Aber kann man auch mal eine Kerze anzünden? Wie sicher sind Häuser, die mit Stroh gebaut werden? Die Bewohner des Ökodorfes Siebenlinden in Betzendorf in Sachsen-Anhalt müssen es wissen. 16 Strohhäuser gibt es dort mittlerweile. Rekord, die größte Strohballenbaudichte in Europa.
Wir hatten Brände mit Zellulose, weil irgendjemand einen Leinöllappen hat liegen lassen. Genau, wir hatten hier schon Brände, aber nie in einem Strohgebäude.
Zimmerin und Architektin Bettina Keller leitet die Zimmerei in Siebenlinden, ist dort Bauverantwortliche und hat inzwischen mehr als 10 Jahre Erfahrung beim Strohballenbau gesammelt.
Wir haben einen Nachweis für F30, also 30 Minuten lang kann es in dem Gebäude brennen, ohne dass die Wand irgendwie sich verändert. Vor allen Dingen lose Stroh brennt natürlich leicht. Das heißt, ich muss in der Bauphase schon gucken, wie ich mit dem losen Stroh umgehe. Sobald aber 8 mm Schlemme auf diesem Strohballen drauf ist, brennt der nicht mehr.
Gemeint ist der sehr dünne Putz aus Lehm. Noch wird in Deutschland nur marginal mit Strohballen gebaut. Aber die Strohbauseminare, die aktuell 2 bis 4 Mal im Jahr in Siebenlinden stattfinden, seien immer sehr gut besucht.
Stroh kommt eben einfach vom Feld in die Wand, verbraucht unglaublich wenig Energie eben in der Herstellung. Und wenn ich das Haus wieder abreiße, dann habe ich auch einen unbedenklichen Baustoff, bringe ihn einfach tatsächlich auf den Kompost. Und diese Art Bauen zu denken, die wünsche ich dem gesamten Bausektor. Deswegen bin ich da weiterhin voll überzeugt von.
Wenn Sie wissen, was ein Knick ist, kommen Sie vermutlich aus Norddeutschland. Ein Knick in Schleswig-Holstein oder auch in Niedersachsen, wo ich herstamme, bezeichnet eine Wallhecke und sie verläuft zwischen Feldern und Äckern. In Schleswig-Holstein gibt es so viele davon, 46.000 Kilometer, und sie sind so landschaftsprägend, dass die Pflege der Knicks als immaterielles Kulturerbe anerkannt werden soll. Einen entsprechenden Antrag hat das schleswig-holsteinische Kultusministerium bei der deutschen UNESCO-Kommission eingereicht. Jörn Schaar berichtet.
Dann würden wir quasi diese jährlichen Triebe, die hier wachsen, würden wir dann abschneiden und an diesen Punkten würden sich die Zweige quasi bestocken. Sie würden neu austreiben, aber nicht mit einem Trieb, sondern mit 2, 3 Trieben. Und das ist der Sinn im Grunde an diesem Heckenschnitt.
Landwirt Thomas Tiedemann-Hein schaut sich den Seitenstreifen an seinem abgeernteten Maisacker an, auch Knick genannt. Auf dem Erdwall wachsen unter anderem junge Erlen und anderes Gehölz. Durch das Abknicken der Zweige bilden die Pflanzen mehr Triebe und bilden eine dichte Hecke. Früher wurden die Äste noch waagerecht ineinander verwoben, damit eine Art Zaun entstand. 7 Kilometer solcher Knicks hat Tiedemann-Hain auf seinem Land. Sie erfüllen gleich mehrere wichtige Funktionen. Neben dem Schutz vor Bodenerosion sind sie auch ein wichtiges Biotop. Bis zu 1300 verschiedene Tier- und Insektenarten leben auf einem Kilometer Knick, wenn er gut gepflegt wird. Und die Pflege ist in der Knickschutzverordnung des Landes genau geregelt.
Bei uns in der Praxis bedeutet das, nach der Ernte der Hauptfrucht wurden diese Knicks geschlegelt. Wir haben ein Mulchgerät, wo wir am Knick hier vorbeifahren und die im Grunde genommen die Triebe, die in dem Jahr gewachsen sind, zurückschlegeln. Und das wurde ungefähr 10, 15 Jahre nacheinander gemacht und dann wurde der Knick halt auf den Stock gesetzt. Das bedeutet so 10, 15 cm über den Knickwall wird er gekürzt per Säge, damit er wieder vernünftig ausschießen kann.
In Schleswig-Holstein gibt es nach Angaben des Bauernverbandes rund 60.000 Kilometer Knicks. Kaum eine Landstraße oder Bahnstrecke, an der man keine dieser dicht bewachsenen Seitenstreifen sieht, die Felder einrahmen. Dass sie so landschaftsprägend sind, geht auf eine mehr als 250 Jahre alte Entscheidung zurück, erklärt Holger Gerd, Naturschutzbeauftragter des Landes.
1770 unter dänischer Herrschaft wurden die Landwirte letztendlich aus der Abhängigkeit der Güter befreit, kriegten eigene Flächen zugeordnet. Diese Flächen galt es dann irgendwo auch abzugrenzen und einzuzäunen. Zur Abgrenzung der Knicks wurden dann Erdwälle aufgelegt. Auf diesen Erdhügel wurden dann Gehölze aus der Landschaft genommen und es wurden sehr viele Dornen dazwischen gepflanzt, weil während der Grünlandnutzung ein lebendiger Zaun dort sein musste, damit sie eine Barriere bilden für Ziegen, Schafe, Rinder, also die Tiere davon abhalten, dass sie weglaufen können. Es gab weder E-Zäune noch gab Stacheldraht, wie es später kam.
Knicks prägen in Schleswig-Holstein nicht nur die Landschaft, sondern auch die Sprache.
Es gibt ja so dieses schleswig-holsteinische Sprichwort, das kannst du knicken. Und das hängt letztendlich mit dem Knick zusammen. Wenn man irgendwo nicht durchkommt mit seinen Argumenten oder nicht weiterkommt, dann ist es genauso wie damals, da kamen die Tiere vom Feld nicht durch, sondern es ist ein echtes Flechtwerk gewesen. Und daher kommt das, du kannst das knicken, das wirst du nie erreichen.
Knicks sind, so sieht es Landwirt Heiner Stacken, tief in der schleswig-holsteinischen Kulturlandschaft verwurzelt. Kleine Tiere, Vögel oder Insekten finden hier Versteckmöglichkeiten und Nahrung, Fledermäuse nutzen sie zur Orientierung und sie bieten Schatten für das Vieh. Die wichtigste Funktion ist für ihn aber der Erosionsschutz.
Wir haben einen permanenten Luftaustausch, um nicht zu sagen auch stärkeren Wind, damit die Böden eben nicht abgetragen werden, sondern eben geschützt werden. Hat man seinerzeit Knicks angelegt, um eine natürliche Barriere zu haben, um diesen Wind zu stoppen.
Weil die Knicks so wichtig für die Landschaft und die Natur in Schleswig-Holstein sind, gibt es nun den Antrag, die Pflege der Knicks in die Liste der immateriellen nationalen Kulturerbe aufzunehmen. Holger Gerd.
Wir wollen damit anerkannt wissen, die erhaltende Tätigkeit, die Pflegetätigkeit der Landwirte, das ist ein Anerkenntnis letztendlich.
Aber nicht alle sind überzeugt von dieser Idee. Während mancher Landwirt ohnehin kein großer Freund ist von den Knicks, sie seien für große Landmaschinen eher ein Hindernis als ein echter Nutzen, befürchtet zum Beispiel Thomas Tiedemann-Hain noch strengere Regeln für die Pflege.
Ich bin der Meinung, man sollte sich dann auch an einen Tisch setzen, wie man dieses Kulturerbe im Grunde genommen nach vorne bringt. Man will das ja auch. Man ist ja auch nicht dagegen, aber man will sich nicht in sein Tun einschränken lassen. Der Knick soll ja auch als solches weiter bestehen, er soll sich sogar noch verbessern. Und ich habe eher so den Eindruck, bei jeder Verordnung entsteht das Gegenteil, weil man nicht miteinander spricht, weil man nicht zusammensetzt. Da sollte man vorsichtig mit umgehen.
Sein Kollege Heiner Stacken sieht die Diskussion entspannter. 31 Kilometer Knicks hat er auf seinem Land und er macht sich über zusätzliche Pflegeregeln keine Sorgen.
Es ist natürlich so, dass wir ja bestimmte Regeln einhalten müssen für die Knickpflege. Einmal zum Zeitpunkt und auch die Abstände, wo wir das halten und die Abstände auch zum Feld hin. Aber das halten wir natürlich sehr gerne ein, weil sie sind eigentlich so praktikabel, dass auch jeder Landwirt damit wirtschaften kann. Und das ist eigentlich handelbar.
Der Antrag, die Knicks in die Liste des immateriellen nationalen Kulturerbes aufzunehmen, wurde im Mai gestellt. Noch bis zum 30. November prüft die nationale UNESCO-Kommission den Antrag und die umfangreichen Gutachten dazu. Die endgültige Entscheidung darüber, ob die Knickpflege in Schleswig-Holstein immaterielles Kulturerbe wird, soll dann wohl zwischen Dezember und März fallen.
Und das war's von Deutschland heute. Mein Name ist Ute Reckers. Danke fürs Zuhören.